Hallo und herzlich willkommen bei Verhört. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und wie immer möchte ich euch an dieser Stelle kurz meinen heutigen Gast vorstellen. Florian Fischer. Florian Fischer ist selbst Steuerberater und hat eine eigene Kanzlei. Das Spannende an dieser Kanzlei ist, dass man in ihr keine Steuerfachangestellten findet. In seiner Kanzlei arbeiten ausschließlich Steuerberaterinnen und Steuerberater. Aber warum eigentlich? Genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Außerdem sprechen wir darüber, wie Florian neue Mitarbeitende findet, warum er sich dafür entschieden hat, eine eigene Akademie zu gründen und was die Ziele seiner Kanzlei sind. Ich bin Florian Weber und ich freue mich, dass ihr die heutige Folge hört. Wenn euch diese Folge gefällt, dann hört gerne auch in die weiteren Folgen von Verhört rein und lasst gerne eine Bewertung auf der Plattform da, auf der ihr uns gerade zuhört. Genug der Vorrede, jetzt wünsche ich euch viel Spaß im aktuellen Verhör mit Florian Fischer.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Was hast du gegen Steuerfachangestellte?
Man muss es anders formulieren. Warum schlägt mein Herz so für Steuerberater? Also wir müssen, glaube ich, mal an den Start gehen. Ursprünglich komme ich aus der Finanzverwaltung. Mhm. Das heißt, ich war auf der bösen Seite des Steuerrechts, wie man immer so schön formuliert.
Der verlängerte Arm des Finanzamts.
Ja, den Spruch habe ich auch schon 100 Mal gehört. Ja, auf jeden Fall war ich früher beim Finanzamt. Da bin ich heute noch sehr dankbar dafür, weil ich habe da sehr, sehr viel sehen dürfen und lernen dürfen beim Finanzamt. Ich habe beim Finanzamt praktisch studiert, habe den Diplom-Finanzwirt gemacht, war danach noch in der Veranlagung eingesetzt. Das heißt, intern bei der Bearbeitung und Steuererklärung von Privatpersonen und kleineren Unternehmen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das Korsett ist mir zu eng, ich möchte gerne raus in die freie Wirtschaft. Habe dann erstmal in der freien Wirtschaft gearbeitet, habe dann meinen Steuerberater gemacht. Und wie du hörst, habe ich noch nie in einer anderen Kanzlei gearbeitet, so richtig. Mhm. Ja. Und habe dann praktisch meine eigene Kanzlei gegründet, ohne jemals in einer anderen Kanzlei gearbeitet zu haben und hatte von Beginn an die Idee, hey, warum haben denn Mandanten mehrere Ansprechpartner? Wäre es nicht viel cooler, wenn der Mandant, wenn er anruft, seinen festen Ansprechpartner hat, also den Steuerberater, und der Steuerberater den Lohn macht, die Buchhaltung macht, Jahresabschluss macht, die laufende Beratung macht, die Steuererklärung macht, auch den Unternehmer privat betreut, wäre das nicht viel cooler für den Mandanten, vor allem, weil er nur einmal Informationen weitergeben müsste. Mhm. Und der Steuerberater, der ja, sagen wir mal, im klassischen Kanzleimodell nur einmal oder zwei, dreimal im Jahr auftritt beim Mandant, ja viel, viel mehr weiß, ja, über den Mandanten, wenn du jeden Amazon-Beleg gebucht hast und jeden Bleistift kennst. Also bei mir ist es so, wenn ich Buchhaltung mache, ich arbeite tatsächlich auch noch ein bisschen operativ, ja. Mhm. Und wenn ich die Buchhaltung mache für Mandanten, die ich betreue, während ich die Belege buche, habe ich schon Ideen. Und es kann auch passieren, dass während ich buche, mit dem Geschäftsführer oder mit der Geschäftsführerin telefoniere und mit ihr schon Sachen bespreche, die ich gerade in der Buchhaltung sehe. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von Steuerberatung. Und das kann ich, weil du es auf Steuerfachangestellte gemünzt hast, ein Steuerberater hat einen anderen Blick, weil er auch ein anderes Wissen hat auf eine Buchhaltung, wie das jetzt ein Steuerfachangestellter hat. Das kann der Steuerfachangestellte auch gar nicht haben, mhm, weil das Große und Ganze der Steuerberater ja im Blick hat. Und und so kam dieses Konzept, bei dem am Anfang alle Leute zu mir gesagt haben, bist du wahnsinnig? Wenn das funktionieren würde, hätte es vor dir schon jemand anders gemacht.
Ja, das ist irgendwie, wenn man sich, glaube ich, im Innovationsumfeld bewegt, ja häufig so ein Gedanke, der ja aber Quatsch ist. Also, wenn man es nicht ausprobiert, weiß man nicht, ob es funktioniert. So. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand diese Idee schon hatte, schon da. Aber ganz offensichtlich, wenn man jetzt so den Sprung zu heute macht, scheint es nicht ganz unerfolgreich gewesen zu sein. Kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Du arbeitest ja nach wie vor bei Fischer und Reimann. Du hast dieses Konzept nach wie vor. Aber ich finde, es gibt so zwei Perspektiven drauf und die möchte ich gerne an der Stelle auch mal mit dir besprechen. Und bei der ersten bin ich 100% bei dir. Ich kann ja gut jetzt als Flo in diese Mandantenrolle schlüpfen. Und ich glaube, für mich ist das tatsächlich total cool zu wissen, Florian Fischer ist mein Ansprechpartner. Der macht alles. Der macht die Buchhaltung, den Lohn. Der kennt mein Unternehmen quasi mindestens genauso gut wie ich. Ich würde jetzt aus meiner Perspektive sagen, sogar wahrscheinlich ein bisschen besser, weil du einen ganz anderen Blick auf die Zahlen hast. Und da gehe ich total mit. Das finde ich als Mandant oder Mandantin, glaube ich, richtig, richtig gut. Ich glaube aber, dass das zu Problemen führt, spätestens dann, wenn du die erste Rechnung schreiben musst, oder? Denn es ist ja viel, viel teurer, wenn du als Steuerberater diese ganzen Sachen machst. Und spätestens da sage ich doch als Mandant, ja, stopp mal, geht's noch?
Ja, aber genau das ist nicht der Fall. Ja klar, wir haben vielleicht eine bisschen andere Zielgruppe wie andere Kanzleien. Wir betreuen auch Privatpersonen, don't worry. Also von der ich sage immer von der, wir haben auch die Oma um die Ecke, die, wo wir eine Rentnersteuererklärung machen. Natürlich machen wir das nicht den ganzen Tag, ja. Wir haben auch Unternehmen, natürlich haben wir sehr beratungsintensive Mandanten auch. Wir machen sehr viel Gestaltungsberatung bei uns auch, zum Beispiel Thema Abfindungsberatung, Thema Erbschaftsschenkungssteuer. Aber die Mandanten, du vergleichst ja momentan Äpfel mit Birnen. Wir bieten ja ein anderes Produkt wie die anderen Kanzleien. Du kannst ja nicht sagen, die Lohnbuchhaltung von einem Steuerberater ist ja nicht die Lohnbuchhaltung von einem Lohnbuchhalter. Mhm. Und deswegen sind die Leute auch bereit, automatisch mehr zu zahlen. Die gehen ja auch da, wenn die Leute sich bei uns melden, gehen die ja schon davon aus, dass es teurer ist, weil die unser Konzept ja kennen. Ja, und insofern, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben sehr, sehr wenig Preisdiskussionen. Natürlich sind wir teurer wie die normale mittelständische Kanzlei. Das ist, glaube ich, selbsterklärend, aber wir bieten ja auch was anderes. Ja, und insofern ist es so, ich gebe dir recht, wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen Selbstständigen nehmen, der vielleicht nur 4.000, 5.000, 6.000 Euro nebenberuflich macht und die Buchhaltung gemacht haben will, da sind wir wahrscheinlich zu teuer für den. Aber für viele Mittelständler sind wir die optimale Lösung, weil die Leute sagen, ich genieße das, dass ich immer, für mich ist es ein Luxus, den Steuerberater immer am Telefon zu haben und dafür bin ich bereit, mehr zu zahlen.
Aber vielleicht versuche ich das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, weil mir das schwerfällt, mir das so konkret vorzustellen. Also ich glaube, wo ich dir auch gar nicht widersprechen würde, ist dieses, was du hier gerade ja reinbringst, ist so dieser Partnerschaftsgedanke. Und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von diesen Partnerschaftsgedanken. Das ist hier wahrscheinlich in anderen Folgen auch schon rausgekommen, weil du mir ja nicht mehr nur noch eine Dienstleistung verkaufst, sondern ich habe ja tatsächlich, wenn du die Buchhaltung, meinen Lohn, alles machst, auch das Gefühl, ja, der weiß ja, wovon er spricht. Ich muss es dir nicht jedes Mal erklären, ganz abgesehen davon, dass ich dir ganz viele Dinge auch nicht erklären könnte, weil ich sie wahrscheinlich selber gar nicht verstehe. So, das heißt, so, du bist natürlich viel tiefer drin. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, du willst als Florian Fischer, ich nehme jetzt einmal völlig fiktive Zahlen, 100.000 Euro im Jahr verdienen, so, dann müssten ja, also wenn du vier Mandanten nehmen kannst, weil Steuerfachangestellte und so weiter dich unterstützen, kann man so ganz grob sagen, müsste jeder Mandant 25.000 Euro bezahlen. Deine Kapazitätsgrenze ist halt irgendwann erreicht. Wenn du es aber alleine machen willst, schaffst du halt nur einen Mandanten und der muss vielleicht diese kompletten ja 100.000 Euro bezahlen. Ich weiß nicht, ob dieses Beispiel nicht völlig wirr ist gerade, aber wenn du vielleicht verstehst, also hätte mich auch gewundert. Wir machen eine Million. Es ist eine Million. Ja.
Nein, ich glaube, den Zuhörern wird es ganz klar, was du damit meinst. Ich mach's mal noch an einem anderen Beispiel deutlich. Guck mal, ich mache jetzt gerade deine Buchhaltung, ich rufe dich an und sag, hey, Flo, pass mal auf, mir ist dessen das aufgefallen und dann erzählen wir und dann sagst du mir, hey, meine Partnerin und ich, du bist jetzt einer der Ersten, der es erfährt. Wir sind ganz oft Steuerberater sind ganz oft die Ersten, die etwas erfahren. Wir planen Nachwuchs. Gibt es da was zu beachten? Und dann fängt es natürlich bei mir im Kopf schon an. Jetzt mache ich ja auch deine Lohnbuchhaltung. Jetzt weiß ich, dass deine Frau ja bei dir in deiner Firma mitarbeitet, weil sie ein bisschen Social Media macht, weil sie Werbung macht, weil sie im Büro mitarbeitet. Aber ich weiß auch, weil ich die Löhne mache, dass du sie hier noch gar nicht angestellt hast, sondern dass sie das einfach freiwillig mitarbeitet. Jetzt denke ich im nächsten Schritt, ihr wollt Nachwuchs, vielleicht will ja deine Frau zu Hause bleiben und möchte Elterngeld haben. Aber Wenn sie bei dir Geld verdienen würde, zusätzlich, weil sie ja noch einen Hauptjob hat, zum Beispiel, wenn sie bei dir auf Minijob-Basis arbeiten würde, würde sie dadurch ihr Elterngeld erhöhen. Und warum sollst du sie nicht dafür bezahlen, wenn sie eh bei dir mitarbeitet? Mhm. Und dann kommt schon der Input von mir, hey, pass mal auf, warum stellen wir deine Frau oder deine Freundin, Lebensgefährtin, wie auch immer, wie du es haben willst, nicht auf Minijob-Basis bei dir ein? Und dann könnten wir noch folgende Themen machen. Babam, bam, 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 bam. Dann kommt das Thema 50-Euro-Gutschein. Dann kommt das Thema Telefon und Telefonkosten und alles, was beim Lohn noch so ein bisschen hinten dran hängt, an Thema Lohnoptimierung. Und dann haben wir einen Aufhänger und dann sagst du, ey, geil, mein Steuerberater, der macht jetzt einfach nicht nur die Buchhaltung, der denkt ja noch über den Tellerrand hinaus, mhm. weil was hat denn eigentlich mein Steuerberater mit dem Elterngeld zu tun? Ehrlich gesagt nicht viel, aber das ist das Thema, wenn du nicht die Löhne machst, ich mich mit dir über praktisch auch private Themen unterhalte und nicht noch zusätzlich deine Buchhaltung mache, weiß ich davon ja gar nicht. Die Informationen kannst du ja nur, also diesen Beratungsansatz hast du ja nur, wenn du alle Informationen hast. Und das erklärt es vielleicht so ein bisschen, wie die Mandanten das System dann bei uns auch nutzen. Die müssen es natürlich auch nutzen. Wir haben auch Mandanten, die sind halt bei uns, weil sie es toll finden, immer anzurufen, Steuerberater geht ans Telefon. Die nutzen es vielleicht nicht ganz so intensiv wie andere, aber im Großen und Ganzen ist es genau das Thema. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wir müssen ja mal die Perspektive wechseln, Flo. Du hast es ja vorhin gesagt, du hast ja auf der einen Seite hast du das Thema Mandanten und auf der anderen Seite hast du natürlich das Thema Mitarbeiter. Ja? Du hast ja zwei Blickwinkel drauf. Am Anfang war es natürlich schwer, für uns unglaublich schwer. Ich glaube, die ganze Branche stöhnt so wegen dem Thema Recruiting.
Absolut, ja.
Also es gibt ja noch ein paar andere Kanzleien, die bei dir zu Gast waren im Podcast. Die haben ja so ähnlich gesagt, es sind auch Kanzleien, die sehr sichtbar sind, die gesagt haben, ehrlich, wir haben kein Problem im Recruiting. Haben wir auch nicht mittlerweile. Wenn ich 4 Jahre zurückgehe, hatten wir null System, wir hatten ein System, wie wir Mandanten gewinnen, überhaupt kein Thema, kommen wir später nochmal dazu. Aber wir hatten noch kein System, wie wir Mitarbeiter gewinnen. Das war Zufall, wenn sich mal einer bei uns beworben hat. Heute ist es so, so viele Leute, wie sich bei uns bewerben, können wir gar nicht einstellen. Warum?
Ja, und das finde ich aber auch interessant, weil das ist nämlich eine meiner Fragen, die ich heute auch mitgebracht habe. Vielleicht werfe ich sie dir jetzt einfach auch direkt mit hin. Ich kann mir das total vorstellen, warum sich am Anfang zumindest keine Leute beworben haben, weil als Steuerberater Steuerberaterin quäle ich mich durch dieses Examen. Und dann habe ich doch möglicherweise, so habe ich es mir erzählen lassen, keinen Bock noch Lohnbuchhaltung zu machen oder Buchhaltung zu machen. Also und dann kommst du mit deinem Konzept und sagst mir, du musst jetzt alles selbst machen. Da zeige ich dir doch wahrscheinlich den Vogel und sag mal, geht's noch?
Ja, genau. Also du redest ungefähr von 50% der Steuerberater, die genauso ticken. Habe ich auch Verständnis dafür. Das ist aber nicht unsere Zielgruppe. Das ist auch übrigens so ein Thema, ein großes Problem unserer Branche. Viele Kanzleien wollen allen gefallen. Bei uns ist es so, wir sagen, wir wissen, dass wir eine bestimmte Klientel ansprechen, also von Steuerberatern, die bei uns arbeiten wollen, bestimmte Arbeitnehmergruppe, die da Lust drauf haben. Ich erkläre auch gleich, warum. Und aber auch ein Großteil, sagen wir mal 50% oder 40% der Steuerberater, die fertig sind, argumentieren genauso wie du. Aber das ist dann eben das sind eben nicht die, die bei uns arbeiten. Um die bemühen wir uns dann auch gar nicht. Aber bei den anderen ist es eben so, dass die zum einen das toll finden, den Mandanten so intensiv zu betreuen. Das ist der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist, was sie total cool finden, sie müssen keine Review machen von Steuerfachangestellten und so weiter, sondern die können eigentlich das machen, warum sie Steuerberater geworden sind, nämlich Steuerberaten und nicht die Arbeit von anderen kontrollieren. Das dritte, was dazu kommt, was auch so mega ist, bei uns hinter jeder Bürotür, die du aufmachst, sitzt ein Steuerberater. Das heißt, du hast ganz viel Austausch auf Augenhöhe, fachlichen Austausch auf Augenhöhe. Es gibt dir unendlich viel Sicherheit. Und ich sage immer, wir sind jetzt mittlerweile 50 Steuerberater und es gibt kein steuerrechtliches Problem, was wir nicht in der Gruppe lösen können. Ja, irgendeiner weiß es immer. Das ist einfach so. Und das gibt den Leuten so eine Beruhigung und so eine Sicherheit, weil dir kann an sich nichts passieren. Und was auch noch so ein Thema ist, viele Steuerberater im Mittelstand, die machen dann zum Beispiel die Abschlüsse, ja, Das heißt, die Buchhaltung, Löhne und so weiter unterm Jahr laufen ganz normal. Du hast einen Lohnbuchhalter, du hast einen Bilanzbuchhalter, Steuerveranstalter, Steuerfachwirt etc., die laufende Buchhaltung machen. Und jetzt sitzt du als Steuerberater am Jahresabschluss. Und die meisten Steuerberater, zumindest mal, ich habe in den letzten Jahren sehr viele Bewerbungsgespräche geführt und wir haben ja auch einige, sind ja auch bei uns zu uns gekommen, Mitarbeiter geworden bei uns. Ich höre immer wieder dasselbe. Oh, beim Jahresabschluss, dann kann ich den ganzen Mist aufräumen, was sich unterm Jahr aufgelaufen ist. Mhm. Durchlaufende Posten, ungeklärte Rechnungen und so weiter. Ja, bei uns gibt's sowas ja gar nicht, weil ganz ehrlich, wenn du beim Jahresabschluss noch ungeklärte Posten hast, dann darfst du dir bitte an die eigene Nase fassen, weil du hast die Buchhaltung selber gemacht.
Ja.
Und das ist, was die Steuerberater sagen, oh, bei euch Jahresabschluss machen ist ja voll cool, weil ich habe ja die Buchhaltung selber gemacht. Du buchst natürlich auch anders als Steuerberater, weil du ja weißt, da hängt noch ein Abschluss dran, die Steuererklärung hängt noch dran und das heißt, du klärst die Dinge sofort beim Mandanten. Mhm. Und, das merken natürlich auch die Mandanten.
Aber da kommt, finde ich, direkt nochmal so ein Punkt rein, den ich wahrscheinlich als eher kritisch oder eher schwierig betrachten würde.
Ja.
Weil was ja der ganz große Vorteil auch ist, wenn ich sag mal, meine Steuerfachangestellte oder mein Steuerfachangestellter das ganze Jahr gebucht haben. Also den Punkt, auch den gebe ich dir total. Es ist natürlich nervig, wenn du dann nur kontrollierst und drüber wegschaust. So total verstanden. Aber was doch das Geniale daran ist, ist doch das Vier-Augen-Prinzip. Also ich habe einfach nochmal jemand anderen, der drüber guckt. Und das fällt ja weg dann bei euch, oder?
Ja, also bei uns gibt's vom Prinzip her keinen Review, außer es gibt bestimmte Prozesse, wo es immer ein Vier-Augen-Prinzip gibt. Das sind so Themen wie Umwandlungen, so Themen wie größere Erbschaftssteuerfälle, Nachfolgeplanung und so weiter. Das sind so Punkte, wo wir praktisch immer zu zweit draufschauen. Mhm. Oder Thema Wegzugsbesteuerung und so weiter. Da gucken immer zwei Leute drauf. Aber wenn du jetzt einen normalen Jahresabschluss machst oder eine normale Buchhaltung, dann ist es eben so, wenn du Fragen hast, dann nimmst du punktuell jemanden bei uns mit rein, da guckt jemand, ein zweiter Steuerberater mit drauf und da gucken eben zwei Steuerberater auf den Abschluss drauf, was natürlich auch cool ist, oder auf eine Buchhaltung. Wenn du jetzt gerade wir machen auch einiges im E-Commerce-Bereich, da hast du ja ganz viele Umsatzsteuerthemen und da ist es dann so, dass wir auch bei uns intern Steuerberater haben, die auf Umsatzsteuer spezialisiert sind und dann nimmst du die punktuell eben mit rein. Und dann hast du bei den in den Problembereichen hast du auch Vier-Augen-Prinzip, aber bei so Sachen wie die Bank runterbuchen, sage ich jetzt mal, da brauchen keine zwei Leute drauf zu gucken, weil da hast du ja noch die Software, die gegen kontrolliert, dass auch alles passt. Du musst natürlich sehr, sehr digital sein, sonst funktioniert auch unser Konzept nicht, weil wir ja mehrere Standorte auch haben. Mhm. Also wir sind ja quer über die Republik verteilt. Wir sind ja in Hamburg, in Münster, in Essen, in Köln, in Ludwigshafen, in Stuttgart, in Leipzig und in Berlin. Mhm. Und wir arbeiten natürlich auch an Fällen. Wenn ich jetzt in Ludwigshafen sitze, arbeite ich auch mit einem Kollegen aus Berlin an einem Fall. Dann bringt es dem Kollegen nichts in Berlin, wenn ich einen Ordner bei mir auf dem Schreibtisch liegen habe, dann sieht er nämlich nicht.
Ja.
Und insofern waren wir von Beginn an gezwungen, digital zu arbeiten. Ja, und das ist auch das, was junge Leute wollen bei uns in der Branche, was aber leider noch nicht die Wirklichkeit ist, außer in einigen Leuchtturmkanzleien. Das sind witzigerweise die immer sichtbar sind auf LinkedIn, YouTube, egal wo du hingehst.
Auch hier ist ja genau das gleiche Spiel, absolut, ja.
Und das Gros der Kanzleien ist es aber nicht. Und man muss noch dazu sagen, ich bin einer der Oldies bei uns. Ich werde dieses Jahr 44. wir haben so ein Durchschnittsalter von 32 Jahren bei uns.
Was ja mega krass jung ist, das ist ja total jung.
Genau, und so ist es. Und trotzdem haben die Leute eine Mordsberufserfahrung. Mhm. Wenn ich mir einzelne rausnehme, wir haben viele ehemalige, ich bin auch vom Finanzamt, habe ich ja vorhin gesagt, wir haben viele ehemalige Finanzbeamte bei uns, die teilweise mit 16 beim Finanzamt angefangen haben. Mhm. Jetzt sind die Leute 32 oder 31. Da denkt man, boah, sind die jung, die haben ja noch gar keine Berufserfahrung. Aber wenn die mit 16 angefangen haben, die 15 Jahre Berufserfahrung im Steuerbereich. Das heißt, die Leute bringen ja schon viel mit. So ist es ja nicht, obwohl die noch jung sind. Und deswegen, also meine Mitarbeiter, wir sind so knapp an die 80 Mitarbeiter, die würden es nicht akzeptieren, wenn wir auf Papier arbeiten würden.
Ja.
Die würden mir die Hölle heiß machen.
Ich fand dazu, vielleicht ist es der Sprung auch so ein bisschen rüber, ja. Also genau, ich glaube, es funktioniert ja auch nicht, hast du ja gerade schon dargelegt, das funktioniert ja, wenn man so arbeitet wie du, gar nicht auf Papier zu arbeiten, plus, da kommt ja dann noch dazu, wenn du das tatsächlich machen würdest, dann wärst du, glaube ich, weit weg von jeder Effizienz und das, glaube ich, ja. Ist in dem Konstrukt fast nicht machbar. Spannend finde ich aber schon auch noch zu gucken, wie findest du denn, du hast vorhin gesagt, 50% der Leute sagen, nee, ich will als Steuerberater, also das ist natürlich auch eine geschätzte Zahl, will als Steuerberater oder Steuerberaterin nicht Buchhaltung machen müssen. So, du zielst ja auf die anderen 50%. Und das finde ich ganz spannend. Steuerfabi, um das vielleicht auch nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, Steuerfabi war mal hier zu Gast und der hat gesagt, was ihm oft begegnet sind, dass Leute so wettern, na, die vom Finanzamt haben ja keine Ahnung und so weiter. Und er hat das ganz schön gesagt und hat gesagt, naja, doch, wenn du jemanden finden willst, der Ahnung hat in Sachen Steuerrecht, dann sind es definitiv die Leute von den Finanzämtern, weil die einfach extrem gut und extrem hoch ausgebildet sind. Und ich bin bei dir auf der Akademie 100 auch so auf die Stories gestoßen und unter anderem auf Tom Keschera, ist eine deiner Kolleginnen, kann man jetzt schon sagen, glaube ich, ne? Die auch vom,
dieses
Jahr, ja. Genau, die auch vom Finanzamt kommt und sich auch entschieden hat, diesen Weg zu machen. Und da habe ich mir so beim Recruiting die Frage gestellt, bist du einmal in der Woche im Finanzamt und fragst, wer Lust hätte mitzukommen oder wie gehst du das an?
Also, du hast vorhin von Storytelling und so weiter gesprochen. Natürlich ist es so, es steht und, also wir hatten früher schon ein tolles Konzept, nur es kannte keiner. Mhm. Wir haben uns im Jahr 2021 haben wir so einen kompletten Switch, was das Thema Sichtbarkeit gemacht. Wir haben uns entschieden, sichtbar zu werden. Ja, jetzt ist es so, ich habe nicht sonntags bei mir auf der Terrasse zu Hause gesessen und gesagt, so, Entscheidung und jetzt werde sichtbar. So ist es nicht. Das war schon ein Prozess und ich kann vielen sagen, das ist sehr viel Arbeit. Es uns kostet auch sehr viel Geld. Also wir haben mittlerweile eine eigene Marketingabteilung. Da sind 6 Leute beschäftigt. Die machen nichts anderes, wie jeden Tag an unserer Sichtbarkeit zu arbeiten. Wir sind Ende 2021 bei dem Thema LinkedIn eingestiegen, weil ich LinkedIn für eine Mega-Plattform für Recruiting halte. Mhm. Ja. Und ich schreibe meine Posts selber bei LinkedIn. Ich glaube, also mittlerweile ist es so, ich will jetzt nicht angeben, aber ich glaube, ich bin einer der Steuerberater mit der größten Reichweite auf LinkedIn in Deutschland. Und die Leute verfolgen das auch. Und ich erzähle einfach, was machen wir denn so bei uns in der Kanzlei? Ja, und das ist, und die bei uns sind, du kannst jeden Mitarbeiter fragen, ich erzähle hier keine Storys auf LinkedIn und behaupte irgendwelche Sachen wie, unsere Mitarbeiter dürfen auch 3 Wochen in Urlaub fahren am Stück. Das ist ja so ein Harakiri-Ding bei uns in der Branche. Geh mal in andere Kanzleien. Ich kriege das immer mit. Ah, wenn die Leute einen Urlaubsantrag für 3 Wochen am Stück einreichen, da ist dort Weltuntergangsstimmung.
Mhm, schon gehört.
Ich frage unsere Mitarbeiter, wo geht's denn hin? Dann erzählen die mir, wir wollen nach Neuseeland. Dann habe ich gesagt, warum fahrt ihr nur 3 und nicht 4 Wochen? Mhm. Mach doch gleich 4 Wochen. Wir hatten jetzt letztes Jahr eine Kollegin, der ihr Traum war es, 3 Monate Asien zu machen. Na, ich sag, du, mach 3 Monate Asien. Wir managen es intern, kriegen wir alles hin, ist überhaupt kein Thema. Mhm. Weil wir genug Manpower haben. Wir sind immer mehr Steuerberater, wie wir eigentlich sein müssen, ja, dass wir so flexibel reagieren können. Ich habe jetzt einen Steuerberaterkollegen von mir, der hat jetzt gerade Nachwuchs bekommen und der hat gesagt, du Florian, und Turan ist unser Geschäftsführer in Köln, ich mache euch mal einen Plan, wie ich das gern managen würde. Mit Elternzeit und Dings. Jeden Monat unterschiedlich, in den ersten 3-4 Monaten. Und da habe ich gesagt, ja, du, das ist überhaupt kein Problem, dann machen wir das so, wenn du das so haben willst. Wir sprechen das intern ab, dass die deine Arbeit abgefangen ist bei den Kollegen. Und er hat gesagt, das ist mehr wert wie jedes Geld, was ich verdienen kann, weil ich jetzt die Zeit, die ich mit dem Nachwuchs verbringen kann, kriege ich ja nie mehr zurück. Ja, und genau das ist es. Es ist genauso in den jungen Jahren, wenn ich reisen will. Wir haben viele Mitarbeiter, die gern reisen. Und das ist eben so ein Riesenthema, was mir wichtig ist. Bei uns in der Branche wird überall gutes Geld verdient. Mhm. Ja? Brauchen wir überhaupt nicht reden. Als Steuerberater verdienst du überall gutes Geld. Aber der entscheidende Punkt ist, ich will ja auch leben mit dem Geld. Ja? Und das muss ich natürlich auch ermöglichen. Ich bin jetzt nicht so der Work-Life-Balance-Freund, aber weil für mich ist das alles selbstverständlich, weißt du? Für mich ist selbstverständlich, wenn ich einen Mitarbeiter frägt und sagt, ich will 3 Wochen Urlaub gehen, dass der 3 Wochen Urlaub fährt. Warum denn nicht? Mhm. Für mich ist es selbstverständlich, wenn ein Mitarbeiter zu mir sagt, wir sind übrigens fast 70% Frauen bei uns, gell? Also ich bin alt.
Du wolltest gerade sagen, genau.
Ja, ich bin eine Minderheit bei uns, ja. Und das spricht ja aber auch, Frauen sind ja unglaublich, haben ja unglaublich feine Antennen für so zwischenmenschliche Themen. Mhm. In der Kanzlei. Und ich will damit nur sagen, die würden als erstes bei uns Alarm machen intern, wenn da irgendwas schiefläuft. Mhm. Das ist, weil wir oft auch das Thema, wie besetzt man Führungspositionen und so. Wenn wir bei uns jetzt einen neuen Standortleiter besetzen oder Marketingleitung und so weiter, da kommt bei uns überhaupt keiner auf die Idee, sich überhaupt Gedanken zu machen, ist er männlich, weiblich, was weiß ich, ist alles egal. Es kommt immer nur drauf an, kann derjenige das von seiner Persönlichkeit und von dem, was er mitbringt an Fähigkeiten und von der Persönlichkeit, kann derjenige die Position gut begleiten, ja oder nein? Und wir hatten jetzt vor 3 Wochen bei uns Führungskräfte-Meeting, also waren die ganzen Standortleiter von den Standorten, wo ich vorhin erzählt habe, Akademie, Marketing, Backoffice und so weiter da. Wir sind waren 12 Leute und witzigerweise, es war zum Lachen, weil ich habe es erst danach realisiert, 6 Männer, 6 Frauen. Das ist total geil,
ja, okay,
oder?
Ja.
Und das ist nicht geplant, sondern das ist einfach so. Mhm. Und ich glaube, wenn du da als Kanzlei offen bist, bei uns ist das gar kein großes Thema. Und das spricht natürlich dann auch, wenn du das transportierst über Social Media an die jungen Leute, und dann ist es das genau das, warum eben, du hast vorhin Tomke angesprochen, warum, dass sie sagt, ja, genau, das ist nur meine Kanzlei. Das ist meine Kanzlei.
Ist ganz, ganz wichtig, sie ist nur ein Beispiel, ne? Man kann sich, das empfehle ich auch jedem, das mal zu machen, da mal drauf zu schauen. Auf der Website der Akademie 100 kann man so ein bisschen in einem sehr coolen Format auch aufbereitet, muss ich sagen. Es ist ja so ein bisschen diese Entweder-Oder-Fragen, die ihr nutzt. Also es ist auch irgendwie eine schöne Darstellung. Also es bestätigt eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Es geht um die Darstellung, um das zu zeigen, wie man ist, um eben genau das schaffen zu können. Und da ist Tomke Scherer einfach ein Beispiel. Ich erinnere mich noch an den, da weiß ich über den Nachnamen jetzt gerade nicht mehr, an den Yannick, der beispielsweise auch auf die Frage Limo oder Asbach mit Asbach geantwortet hat. Und da merkt man schon, das ist natürlich irgendwie auch so ein, wie ich finde, sehr, sehr cooles Format. So, und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du darüber berichtest, um vielleicht auch den Punkt nochmal aufzugreifen, du hast gesagt, bei LinkedIn durchaus den einen oder anderen Follower, die eine oder andere Followerin, ja, es sind fast 14.000. Also das ist schon eine Reichweite. Und das ist eben, glaube ich, genau das, worauf es dann ankommt, das zu zeigen. Trotzdem muss es ja immer authentisch sein, weil das habe ich hier im Podcast auch, glaube ich, schon rauf und runter gebetet. Nichts schlimmer, als dass du irgendwas zeigst, was am Ende nicht so ist. So. Und dann hast du ja aber trotzdem die Herausforderung, genau diese anderen 50%, nenne ich sie nochmal, zu finden. Und passiert das bei dir, das wäre so die eine Frage, rein über LinkedIn? Und jetzt, und das finde ich die noch größere Herausforderung, denn bei all dem, was du gerade ausgeführt hast, kommt es ja auch wirklich darauf an, dass ich Leute finde, die dieses Konzept zu, na, ich sag mal, mindestens 95% mittragen und voll dahinter stehen. Weil, wenn jetzt ich zum Beispiel mir vorstelle, ich bin bei dir angestellt und mein Kollege kommt mit so einem wilden Elternzeitkonzept, will jeden Monat was anderes machen und mich als Flo würde das nerven, dann geht das ganze Konzept ja nicht mehr auf. Das heißt, du musst ja nicht nur Leute finden, sondern du musst ja auch wirklich Leute finden, die zu eigentlich 100% dahinter stehen und die auch bereit sind, für Kolleginnen und Kollegen mehr Arbeit zu machen, wenn die 4 Wochen nach Neuseeland wollen, Elternzeit wollen, all solche Themen.
Es ist ja, genau, also es waren jetzt mehrere Fragen.
Ja, waren viele, ich habe es auch gemerkt.
Vergiss mal das Letzte nicht mit der Mehrarbeit. Ja. Da gehen wir nochmal drauf
ein. Eine Notiz.
Das stellen wir mal hinten an. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Aber wie finden wir die Leute? Zum einen ist es so, die wichtigste Recruiting-Regel ist, dass du die Mitarbeiter behältst, die du hast. Mhm. Weil bei uns in der Branche hast du eine riesige Fluktuation. Und wenn du anfängst, nicht authentisch zu sein und irgendwelche Storys zu erzählen auf LinkedIn und Co., oder in Vorstellungsgesprächen. Du glaubst gar nicht, wie oft mir Mitarbeiter sagen, sie haben vorher da und da gearbeitet und sind angelogen worden. Oder die Versprechungen wurden nicht eingehalten. Und das ist sowas, was ich nicht leiden kann. Wenn ich etwas verspreche, dann mache ich das auch. Punkt. Das ist so, wenn was versprochen wird, wird's gemacht. Es ist genauso, wir haben auf LinkedIn zum Beispiel gepostet, wir haben 75.000 Euro Mindestlohn bei uns. Mhm. Kein Steuerberater bei uns verdient weniger als 75.000 Euro. Punkt. Das ist so. Da wirst du auch keinen finden. Da könnt ihr graben, wie ihr wollt. Da findet ihr keinen, der weniger hat. Weil wenn ich das verspreche, dann mache ich es auch. Das ist genauso wie mit dem Urlaubsthema eben. Wenn ich sage, ihr dürft 3 Wochen Urlaub fahren am Stück und es ist kein Problem, natürlich bitte nicht eine Woche vorher ankündigen. Das ist vielleicht ein bisschen...
Völlig klar. Ja, völlig. Das wäre die nächste Plan, Challenge.
Bisschen planen müssen wir auch. Aber dass die Mitarbeiter bleiben, ein Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist, Mitarbeiter finden Mitarbeiter. Die tollsten neuen Mitarbeiter findest du eigentlich, wenn niemand sagt bei uns, hey, komm doch bei uns rein. War übrigens bei Tomke auch der Fall, dass sie über eine andere Mitarbeiterin gekommen ist bei uns. Und sagen, ey, bei meinem Arbeitgeber ist es total cool. Komm doch auch hierher. Mhm. Ja,
glaube ich sofort.
Der dritte Punkt ist der schwierigste Punkt. Das ist das Thema Arbeitgebermarke, Sichtbarkeit. Mhm. Da musst du mehrere Jahre rein investieren. Aber es ist eben so, wenn du jetzt zum Beispiel nach Rheinland-Pfalz in die Finanzverwaltung gehst. In der Finanzverwaltung kennt jeder. Jeder, der im Finanzamt in Rheinland-Pfalz studiert, kennt die Akademie 100. Für viele ist es der nächste logische Schritt. Natürlich können wir nicht alle nehmen, weil so viele Plätze haben wir nicht. Aber für viele ist es, die machen ihr Diplom, Finanzamt, dann arbeiten die 1-2 Jahre und der nächste Schritt ist dann Akademie 100. Mhm. Da kommen wir nachher nochmal drauf, was da alles drin ist. Und das ist der dritte Punkt. Vierter Punkt ist, das, was viele machen, was aber nicht funktioniert, ist Social Recruiting. Ja, das heißt Anzeigen schalten auf Social Media mit dem Stellen. Das funktioniert nur dann, wenn du schon eine mega gute Arbeitgebermarke hast. Mhm. Dann springen Leute drauf an, weil sie die Kanzlei kennen. Mhm. Und der fünfte Punkt ist natürlich, die fünfte Säule ist Headhunting. Wenn du so schnell wächst, wie wir wachsen, dann brauchst du irgendwo auch nochmal, das ist der Turbo, sage ich immer, der nochmal dazukommt, um nochmal den einen oder anderen mehr zu finden. Mhm. Und so kommen wir eben so kommen wir eben auf die Leute. Und das Schöne ist, die Leute, die wir ansprechen, wenn die uns schon kennen, dann kennen die ja schon unser Konzept und wissen, du machst Buchhaltung, Lohnbuchhaltung als Steuerberater. Und entweder sagen die uns halt, hey Florian, nee, lass stecken. Ihr seid eine tolle Kanzlei, aber ist nicht mein Konzept. Punkt, Thema erledigt. Ja. Oder die sagen, ey, wie cool ist das denn? Ich habe jetzt gerade eine Kollegin, die ist nur zu uns gewechselt. Die war in einer anderen Kanzlei, ist Steuerberaterin geworden und durfte danach nicht mehr buchen. Und dann hat sie gesagt, aber sie macht es so gern.
Ja.
Und jetzt ruft sie bei uns an, weil wir sind die Steuerkanzlei, wo man buchen darf als Steuerberater.
Und da bin ich dir jetzt sogar tatsächlich dankbar, dass du mir den Ball hinspielst, weil ich habe das eingangs unseres Gesprächs ziemlich am Anfang ja so ein bisschen plakativ gesagt und so ein bisschen fast unverschämt auch schon dargestellt und gesagt habe, ich bin jetzt Steuerberater, Steuerberaterin, ich will den Kram gar nicht mehr machen. Und das mag diese Leute geben. Und was du jetzt aber gerade gemacht hast, und das finde ich total richtig, ist, es gibt ja auch Menschen, ich weiß nicht mehr, wie lange das hier her ist, dass wir hier genau dieses Gespräch hatten, die möchten operativ weiterarbeiten. Die möchten vielleicht gar nicht Unternehmerin, Unternehmer werden, so wie du das jetzt ja letztlich entschieden hast, und dann überwiegend rausgehen aus diesem Operativen, sondern die möchten ganz bewusst das weitermachen. Und das, finde ich, darf man nicht ganz vergessen, weil das ist ja die andere Seite, die dein Konzept als ganz klaren Vorteil hat, dass du operativ weiterarbeiten kannst mit dem Zusatzbaustein. Du bist halt mit den Mandanten sehr, sehr intensiv im Austausch.
Genau.
Und kannst, also das kann ich total nachvollziehen, ja.
Und das Coole ist, wir haben mittlerweile eine Größe, wo wir uns das erlauben können, dass wir sagen, wir sind so eine Mischung zwischen Big Four und Mittelstand. Mhm. Ja, Big Four deswegen, weil Big Four heißt ja Spezialisierung, ja, und Mittelstand heißt Generalist. Und viele sagen, eigentlich würde ich gern beides machen, die Steuerberater. Und bei uns ist es so, diese generalistischen Tätigkeiten, Jahresabschluss, Steuererklärung, Lohnbuchhaltung, Buchhaltung, laufende Beratung, das machen viele Berater bei uns so zwischen 60% und 80% ihrer Arbeitszeit. Zwischen 20% und 40% spezialisieren sich aber die Berater, ich nehme jetzt mal nur so ein paar Themenbereiche, internationales Steuerrecht, Thema Erbschaftsschenkungssteuer, Thema Abfindungsberatung, Thema Kapitalerträge, geschlossene Fonds und was es alles gibt. Mhm. Und das sind dann auch so Bereiche, wo die sich dann auch mal eingraben und recherchieren können, das, was sie auch gern machen, mal intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Also nicht nur das praktisch das laufende Geschäft, sondern die haben so eine Mischung aus beiden Welten. Und wie viel du was gewichtest, das ist bei jedem Berater anders. Wir haben auch Berater, die sagen, ich will gar kein Spezialthema haben, ich will nur operativ arbeiten. Die machen das halt nur. Es gibt auch Berater, die sagen, oh, Lohn, ich bin jetzt voll der Lohnfreak zum Beispiel, ich liebe Lohn. Mhm. Ja. Und es gibt auch Berater bei uns, die sagen, oh, Lohn, ja, mache ich mit, weil ich will ja bei euch arbeiten, aber ich wäre nicht der größte Freund vom Lohn.
Ich muss gerade ich muss gerade lachen, Flo, weil ich denke mir, ja, ich liebe Lohn auch, aber wahrscheinlich auf eine andere Art als du, deswegen muss ich hier gerade einmal ganz kurz.
Ja, also ich mache das total gerne, ich mache auch Baulohn, Zeitarbeit und so weiter, aber es gibt Berater bei uns, die sagen, ah, Lohn, ja, aber bitte nicht so viel. Und die machen halt dann, was weiß ich, Private Equity, Immobiliengeschichten, E-Commerce zum Beispiel. E-Commerce ist sehr umsatzsteuerlastig, weniger lohnlastig. Mhm. Die machen mehr Beratung zum Beispiel. Die machen vielleicht Erbschaftsschenkung und da einen relativ hohen Anteil. Gemeinnützigkeit, Stiftung, das sind alles nochmal Themen, wo sehr beratungsintensiv sind. Und die Steuerberater entscheiden ja selber, wie sie gewichten. Mhm. Natürlich immer im Rücksprache auch mit mir und dem Niederlassungsleiter oder der Niederlassungsleiterin, weil du brauchst ja auch die Mandate dazu.
Ja, genau. Ja.
Und ich bin immer die Schnittstelle zwischen der Steuerberatung und dem Marketing. Ja, wobei einer unserer beiden Marketingleiter auch Steuerberater ist. Der macht, das ist auch wichtig, dass er das Ganze versteht. Und genau, und so mixt jeder seinen Teil nochmal zusammen. Mhm. Ja, also jeder Steuerberater.
Ja, ja.
Deswegen ist es sehr individuell, das Arbeiten bei uns auch. Und aber auch auf den anderen Punkt nochmal von vorhin zurückzukommen, mit der Mehrarbeit.
Genau, das wäre einer, den ich dir noch hingeworfen hätte, jetzt bevor wir wechseln in die Akademie 100.
Ja, die Leute denken ja gar nicht so. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist die Kunst der Kanzlei. Ein Klima zu schaffen. Wir haben bei uns keine Ego-Shooter, also die hier durch den Gang rennen und den Umsatz ballern wollen, weil sie möglichst viel Geld verdienen wollen. Jeder will bei uns natürlich auch eine schöne Zahl auf dem Gehaltszettel stehen haben. Don't worry.
Und das ist ja auch jeder. Genau, also so zu tun, als gäbe es dieses Thema nicht, ist ja auch Quatsch. Also
ist ja auch legitim. Ja. Aber bei uns gibt's immer drei Faktoren, die entscheidend sind. Und die sind alle drei gleich wichtig. Das eine Thema ist, wie viel Umsatz macht jeder? Ja, okay. Mhm. Harter Faktor. Wenn wir nur den hätten, würden hier lauter Ego-Shooter rumrennen. Mhm. Faktor Nummer zwei ist, wie zufrieden sind die Kollegen mit dir? Das heißt, hilfst du deinen Kollegen? Unterstützt du? Kümmerst du dich zum Beispiel um neue Mitarbeiter, die neu anfangen? Engagierst du dich zum Beispiel, wir kommen ja gleich drauf, Akademie 100 und so weiter. Und das dritte ist natürlich, wie zufrieden sind die Mandanten mit dir? Ja, gibt es Beschwerden von den Mandanten und so weiter, weil wenn du den Mandanten immer irgendeinen Käse in Rechnung stellst, irgendwann schlägt es mal auf.
Na klar.
Und gerade der zweite Punkt, jeder hilft jedem. Das ist bei uns so ein Grundsatz in der Kanzlei. Wenn bei mir, und da wir ja keine Stunden kontieren bei uns, ja, haben die Mitarbeiter auch keine Angst, wenn sie bei mir ins Zimmer reinkommen, oh, jetzt gibt's Partnerstunden.
Ja, nee,
okay. Weil ich stehe vielleicht einen Tag später bei der Steuerberaterin auch im Zimmer und fragt die was. Mhm. Und dann muss sie auch nicht irgendwelche Stunden bei mir drauf kontieren. Das haben die alles nicht. Mir ist es auch egal. Ich gucke auch nicht drauf, wie viel unsere Mitarbeiter arbeiten. Das ist wichtig ist, dass die Leistung stimmt. Mhm. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen ist auch jeder bereit, einen Schritt für den anderen mitzugehen. Mhm. Weil du hast vorhin das Beispiel mit den Kollegen angesprochen, mit der Elternzeit. Ja, und der Kollege, der dann vielleicht drei Buchhaltungsmandate von ihr übernimmt in der Zeit, weiß, hey, der ist nächstes Jahr wieder da, aber ich will ja nächstes Jahr nach Südamerika eine Rucksacktour machen, 4 Wochen mit meiner Freundin.
Ja.
Und dann springt er für mich ein.
Ja.
Und genau das ist es. Wenn du es schaffst, so ein Klima zu schaffen, wo nicht jeder nur an sich denkt, sondern immer das Große und Ganze im Vordergrund steht und natürlich die Entwicklung des Einzelnen nicht vergessen wird. Das ist der entscheidende Punkt. Jeder soll sich ja weiterentwickeln können, aber du bist immer ein Team, so wie im Fußball. Mhm. Jeder soll besser werden im Training, weil wenn jeder Einzelne besser wird, wird die Mannschaft besser. Und deswegen pushe ich auch bei uns die Leute immer, die sagen, ich will Fachberater und so weiter machen, dass sie das eben machen, weil wenn die besser werden, profitiert jeder Einzelne bei uns davon.
Also ich, absolute Zustimmung. Ich glaube, dass das absolut so ist. Und die ganz große Herausforderung liegt, glaube ich, genau darin, diese Kultur aufzubauen und genau diese Leute anzuziehen. Zeitgleich glaube ich da auch sehr stark an ein Konzept aus der Biologie. Autopoese heißt es, also so die Selbstreinigung des Systems. Ich glaube, wenn ich dich zumindest so sprechen höre, und ich habe jetzt ja keinen tieferen Einblick als unser Gespräch, dann würde jetzt jemand, wenn ich da als Flo reinkomme, sage, ich bin so ein Ego-Shooter und will da einfach nur meine Mandate ballern und so viel Kohle verdienen, wie es geht. Ich glaube, ich würde relativ schnell rausgespült werden aus diesem System, weil sich das nicht trägt.
Ja, hatten wir auch schon, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir nicht mehr, sind halt nicht mehr da. Fühlen sich dann auf Dauer auch nicht wohl,
genau,
die passen
genau.
Auch, die passen nicht in die Mannschaft. Wir haben einen relativ guten Filter im Onboarding-Prozess, Recruiting-Prozess, dass wir ziehen die Leute auch erst gar nicht an. Ja, wir kriegen das relativ wenig Bewerbungen auch von Leuten, die so ticken. Ja, und da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Und ja, das ist ein ständiger Prozess, daran zu arbeiten, weil der hört nie auf. Ja. Und das wird auch die große Kunst sein, weil wir haben ja noch einiges vor in den nächsten Jahren. Wir wollen ja bis 2030 auf 250 Steuerberater hoch. Damit sind wir unter den Top 15, Top 20 Kanzleien in Deutschland, also von der Größe her.
Ja.
Da wollen wir hin. Das werden wir auch schaffen. Und die Kunst ist, genau das Klima, was wir jetzt haben, beizubehalten. Das ist meine große Aufgabe. Ja. Das ist eine größere Aufgabe, wie die Mitarbeiter und die Mandanten zu gewinnen.
Das glaube ich. Jetzt hast du noch einen Punkt angesprochen. Da glaube ich, würde ich deine Erkenntnis schon auch gerne nochmal haben. So die Art, beziehungsweise die drei Kriterien finde ich total gut, mit denen du das misst. Harter Faktor Umsatz passt so. Daran kannst du den Gehalt, glaube ich, gut festmachen. Dann Mandantenfeedback absolut auch. Wenn jemand nur schlechtes Feedback bekommt, muss man drauf schauen. Und dann hast du als zweiten Punkt in deiner Auflistung gerade genannt, das Thema Kolleginnen und Kollegen Feedback. Wie macht ihr das? Also habt ihr so 360-Grad-Feedback oder also wie kommt ihr an diese Daten?
Da würde ich mir eher, also das ist ein Thema von Führung, meiner Meinung nach. Und zwar ist es so, ich kann ja nicht alles machen. Ich bin derjenige, der so die standardübergreifenden Sachen macht, das Thema die Weiterentwicklung der Kanzlei macht. Aber wir haben ja, ich habe ja vorher die Standorte aufgezählt, wir haben überall an jedem Standort auch einen Standortleiter oder eine Standortleiterin. Und die leitet ja dieses Team vor Ort. Und die Leiter vor Ort, die haben genau einen Blick ins Team. Die wissen genau, wer was macht. Und das sind ja keine Teams, die jetzt 40 Mitarbeiter haben, weil sonst wären wir ein paar mehr. Wir reden eher davon, aktuell, die Teams haben so zwischen 8 und 15 praktisch 8 bis 15 Mitarbeiter stark. Und da hast du schon einen sehr, sehr genauen Einblick rein. Wer macht denn was? Ja, und das ist eben ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass du diesen Blick drauf hast. Und dann kannst du diesen Faktor nämlich auch mit einfließen lassen.
Ja, verstehe. Das heißt, da baut ihr auch so ein bisschen darauf, dass wenn es einen Konflikt gäbe oder so ein Thema gibt, wo man sagt, naja, das wäre relevant für sowas, da passt einer irgendwie nicht so richtig ins System, dass es auch irgendwie so an die Oberfläche getrieben werden würde. Sei es erstmal darüber, dass an der Kaffeemaschine drüber gesprochen wird und das wiederum würden Führungskräfte dann mitbekommen, wo man sagen kann, hey, da müssen wir mal ins Gespräch gehen oder so.
Das ist, bei uns ist es so, letztendlich so offen, dass es dann auch so ist, dass dann die Leute auch direkt zu uns kommen und sagen, ja,
das ey, Florian,
das und das, das passt mir nicht 100%, können wir uns da mal zusammensetzen, beziehungsweise wir führen alle halb Jahr, alle 6 Monate machen wir große Feedbackrunde. Da bin ich auch in ganz Deutschland unterwegs, weil ich bin bei jedem Gespräch dabei, weil ich will das, was zwischen den Zeilen ist, was wenn die Leute sprechen, das geht per Teams oder so weiter, alles schön und gut. Ich will die Leute live erleben. Ich will sehen, wie ist die Mimik, wie reagieren die Leute, wie sprechen die Leute. Ich will die Stimmung in den Kanzleien fühlen. Und das geht nur, wenn ich vor Ort bin. Und deswegen, ich habe mittwochs zum Beispiel Reisetag. Ich bin mittwochs, gestern war ich in Stuttgart gewesen. Nächste Woche bin ich in Hamburg, am Mittwoch die Woche drauf in Berlin. Aber ich will vor Ort sein. Ich will die Leute erleben. Ich will wissen, wie arbeiten die Leute? Wie geht's den Leuten? Wir sprechen sehr, sehr viel. Ich spreche auch sehr, sehr viel mit den Leuten. Und ich kenne jeden einzelnen Mitarbeiter bei uns. Ich habe jeden einzelnen Mitarbeiter bei uns mit. mit eingestellt. Natürlich wird es mit zunehmender Mitarbeiteranzahl immer schwieriger.
Klar, ja.
Aber das ist natürlich auch eine Challenge, die sehr, sehr wichtig ist, damit du den Laden im Griff hast.
Ja, ja, total. Vielleicht, weil wir darüber schon gesprochen haben und dann wechseln wir wirklich mal in die Akademie 100. Da freue ich mich nämlich schon über die Übergangsmoderation. Hast du für uns vielleicht tatsächlich mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten? Wir haben gerade über Wachstum gesprochen. Wachstum hast du gesagt, ihr seid aktuell so um die 80 bis 2030 und das finde ich irre, sollen es 250 Steuerberaterinnen und Steuerberater werden. Das wäre so eine Zahl, die mich tatsächlich interessieren würde. Wachst ihr aktuell weiter? Wächst der Mandantenstamm mit? Ich meine, das ist wahrscheinlich eher das kleinere Problem in der Branche aktuell, weil es gibt, glaube ich, viele, die suchen. Und also so Wachstum würde mich interessieren. Und dann auch, hast du Zahlen zur Fluktuation bei euch?
Kann ich auch sagen. Also es ist so, du hast immer so Stufen. Also Fluktuation, kommen wir gleich drauf. Es ist so, Mandantenwachstum. Wir werden jetzt dieses Jahr so zwischen 3.500 und 4.000 neue Mandanten aufnehmen bei uns. Wow. Wir kaufen keine Kanzleien, Punkt eins. Mache ich nicht. Grundsätzlich nicht. Wir gewinnen die Mandanten über Sichtbarkeit, über Online-Marketing. Dafür geben auch ein paar Euro 50 aus. Mhm. Also mal eine Zahl. Wir geben dieses Jahr für Recruiting und Marketing über 1 Million Euro aus.
Ja, okay. Wow.
Ja, also das sind die Gehälter vom Marketing-Team dabei und so weiter und so fort.
Ja, aber das ist viel.
Unser Ad-Spend und so weiter und so fort. Wir könnten auch noch mehr ausgeben, machen wir aber nicht, weil ich brauche hinten dran ein System. Wenn ich skaliere, muss ich die Prozesse und die Struktur haben, weil es haben schon andere Steuerberater bei uns in der Branche skaliert und sind so böse auf die Schnauze gefallen. Und ich will nicht auf die Schnauze fliegen, deswegen haben wir immer auch, wir drehen den Leadhahn nur so weit auf, wie wir es auch verkraften.
Ja.
Also aktuell ist es so, um 3.500 neue Mandanten zu gewinnen, brauchst du ungefähr 12.000 Mandatsanfragen.
Boah, okay.
Und das heißt, wenn du 12.000 Mandatsanfragen im Jahr hast, teilst durch 200 Arbeitstage, dann hast du so, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 60 Mandatsanfragen am Tag.
Mhm.
Ja? Die brauchst du. Ja? Das ist einfach wichtig. Ja? Es sind eher noch ein paar mehr, die wir am Tag haben. Mhm. So zwischen 60 und 100, je nach Tag. Die rufen bei uns an, schreiben uns eben, hey, wir wollen Mandant bei Fischer und Reimann werden. Das heißt, unser Konzept scheint ja ganz gut beim Mandanten anzukommen. Mhm. Ja? Und das ist mal das eine Thema. Aber das schaffst du deswegen, Mandanten gewinnt man sowieso, ja, aber nicht die richtigen und nicht in der Anzahl, die wir brauchen, um das Wachstum hinzulegen. Du kannst ja rechnen, wenn du jetzt, wir haben jetzt 25, wir haben 26, 27, 28, 29, 30, noch 5 Jahre, uns fehlen noch 200 Steuerberater, das heißt, wir werden in den nächsten Jahren so 30 bis 40 Steuerberater wachsen. Das wird ja eher, das geht ja eher exponentiell, es werden jetzt nicht nächstes Jahr 40 sein und im Jahr drauf nur 35, sondern das geht so hoch und das ist und natürlich muss auch der Umsatz parallel mitwachsen. Die Zahl ist ja auch öffentlich, also ich mache ja viele Zahlen öffentlich. Die 250 Steuerberater, mich haben übrigens die Leute gefragt, ob ich eigentlich wahnsinnig bin, die Zahlen öffentlich zu machen, weil ich wäre ja jetzt messbar. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin messbar, das ist natürlich auch Druck für mich, logisch, weil wenn wir 2030 nur 242 Steuerberater sind, dann sagen die Leute ja, Florian, du hast ja dein Ziel nicht erreicht.
Failed, ja.
Ja, dann bin auch ich dran schuld, nicht, was weiß ich, Lars Klingbeil, meine Nachbarin, die Konkurrenz, die Branche, Wirtschaftswachstum, Rezession oder sonst irgendwas, sondern ich bin derjenige, der entscheidet, mit der ganzen Führungsmannschaft zusammen. Wir treffen die Entscheidung, aber am Schluss trage ich die Verantwortung. Und wenn es nicht klappt, muss dann, klar, wenn wir am Schluss 242 sind, bin ich jetzt auch nicht traurig. Ja, also am Schluss 2030, 242 Steuerberater, ja, da bin ich auch nicht traurig, ja. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen bis dahin auf 50 Millionen Umsatz machen, ja. Und ich komme aus einer Ein-Mann-Kanzlei, also aus einer Neugründung, 0 Euro Umsatz, 0 Mitarbeiter und so starten wir auch die Standorte. Also das heißt, wir starten jetzt im Oktober zum Beispiel Leipzig, da ist unsere Geschäftsführerin ist schon da, die wird jetzt gerade eingearbeitet und die Räume haben wir jetzt angemietet und jetzt geht's los. Jetzt starten wir dann den Mandantenprozess, wir starten den, also Mandantengewinnungsprozess, wir starten das Recruiting und dann wird eins nach dem anderen aufgebaut und dann ziehen wir den Standort hoch. Am Anfang mit 0 Mitarbeitern. Köln zum Beispiel haben wir vor 3 Jahren gegründet, 2022, 1.4. Sind jetzt umgezogen, haben jetzt im Kranhaus ein komplettes Stockwerk, mega, direkt am Rhein. Mhm. Kennst du bestimmt die Dinger, die so...
Ja. Ja. War erst kürzlich da, ja.
Ja, und die und haben jetzt, sind jetzt 12, es sind 14 Mitarbeiter da, 12 Steuerberater und ja. Und das Thema Fluktuation, da musst du, das ist so, dass wir, glaube ich, im Branchenvergleich sehr, sehr wenig haben. Mhm. Und also natürlich geht bei uns auch mal ein Steuerberater, der dann sagt, ey, ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel so, es wird jemand in den Konzernbereich gehen, der sagt, ich will jetzt aus der mittelständischen Beratung raus, ich möchte gerne eine Konzernsteuerabteilung. Ja gut, da kann ich nicht mit dienen, haben wir nicht, ja. Also dann geht der halt, ja. Das ist einfach so. Oder wir trennen uns mal von jemandem, kann ja auch sein, okay, klar. Ja. Wenn es nicht passt. Und aber das ist eher wenig, ja. Also das ist, wenn du es jetzt prozentual rechnest auf unsere 80 Mitarbeiter, haben wir eine Fluktuation von unter 10%. Mhm. Ja, also ganz wenig, ja. Das sind dann im Jahr die Leute, die gehen. Das ist mal in einem Jahr mehr, wenn du so einen gewissen Wachstumssprung hast, dann gibt's immer Leute, die sagen, okay, der Weg, das ist mir zu schnell oder der Weg, der ist nicht mehr der, den ich mitgehen will. Aber bei uns, wir haben eine sehr, sehr niedrige Fluktuation.
Mhm. Spannend und passt ja irgendwie auch ins Bild und zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ne? Also du erlebst ja eher, dass Leute tatsächlich sogar zu euch kommen und entsprechend wäre es jetzt komisch, wenn die Fluktuation bei euch auch extrem hoch wäre, glaube ich. Also
die Leute wollen ja so arbeiten. Ja, die wollen eben, genau. Also praktisch, letztendlich haben die Leute alle so ihre kleine eigene Kanzlei in der Kanzlei.
Ja.
Und die Steuerberater wollen ja so arbeiten, ja, mit Lohn und so weiter. Die können ja, wenn die jetzt wechseln, es gibt ja keine zweite Kanzlei im Dachraum, die das anbietet. Also gehen die Leute auch nicht. Außer die Leute sagen, das ist auch schon vorher gekommen, die kamen jetzt von einer anderen Kanzlei zu uns, haben sich unser Konzept ein Jahr angeguckt, haben gesagt, oh, Florian, du, ja, das vorher hat mir doch besser gefallen. Ja. Dann ist es eben so. Dann müssen sie wieder in eine klassische Kanzlei zurückgehen. Ist so, das passiert bei der Menge an Personal, absolut, die wir auch dazu nehmen, ist es völlig logisch, dass zwischendrin auch mal jemand dabei ist, der sagt, das ist nicht mein Ding, habe ich mich falsch oder habe ich die Situation falsch eingeschätzt, ist auch alles okay, ist alles gut und dann geht er eben in eine klassische Kanzlei zurück oder sie, ja, ja. Und das passiert auch, ein Glück, die ganz große Mehrheit sind total happy bei uns und ich sage immer, die Headhunter, die können bei uns sich die Finger wund wählen von morgens bis abends. Die wollen ja alle unsere Leute haben, die können es auch alle versuchen. Die wenigsten, die werden nur keinen Erfolg haben.
Ja, ja.
Ja? Deswegen, wir haben alle Mitarbeiter bei uns auf der Webseite, die können unsere Mitarbeiter E-Mails schreiben, anrufen. Das ist mir, jeder Headhunter-Anruf ist ein Lob für uns, dass wir interessante Arbeitnehmer für den Arbeitsmarkt haben.
Mhm. Also du sprichst auch mit einer gewissen Überzeugung. Also das merkt man ja auch, ne? Also du hast da keine Angst vor und das zeigt ja auch wirklich die Überzeugung, die deinerseits hinter diesem Konzept steckt. Und ja,
absolut.
Und jetzt bringe ich dich aber aus der Ruhe, denn ich kam mir fast ein bisschen vor wie ein Investigativjournalist und ich glaube, ich habe dich dann doch erwischt, weil die Ansage ist ja so ein bisschen gewesen, Kanzlei nur mit Steuerberaterinnen und Steuerberatern und das kann ich nicht widerlegen, aber ich glaube, ich kann es widerlegen, wenn wir auf die Akademie 100 schauen, denn das vielleicht umreißen wir das Konzept ganz kurz, deine Idee ist, du bildest die Steuerberaterinnen und Steuerberater zusammen mit Kolleginnen und Kollegen selbst aus. Die 100, finde ich auch cool gewählt, kommt daher, dass ihr sagt, ihr bringt 100% durch dieses Examen. Und zeitgleich arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Akademie 100 vollständig, und da bin ich jetzt nicht ganz sicher, mit ist es, ne? Die arbeiten vollständig mit. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, woran sie sonst arbeiten, weil sie arbeiten auf jeden Fall. Und das ist doch genau das, wo ich dich jetzt erwischt habe, oder? Weil die sind noch keine Steuerberaterinnen und Steuerberater, arbeiten aber schon bei euch mit.
Genau, also ich erkläre mal ganz kurz, warum haben wir überhaupt die Akademie 100 gemacht. Die Akademie 100, das, die Idee hinten dran ist ja, wir haben vorhin über 250 Steuerberater bis 2030 gesprochen, die kriege ich nicht alleine aus dem Markt. Ja. Also muss ich mir die auch teilweise selbst machen, die Steuerberater. Mhm. Und jetzt kennt ja jeder diese erschreckenden Durchfallquoten bei der Steuerberaterprüfung. Da haben wir gesagt, hey, wir wollen jetzt mal unseren Teil dazu beitragen, dass wir in Zukunft mehr Steuerberater in Deutschland haben. Und das war der Grundgedanke der Akademie 100. Mhm. Und ich komme aus der Finanzverwaltung, der Daniel Konrad und die Sabrina Holderbaum, die leiten zusammen die Akademie 100. Und die kommen auch beide aus der Finanzverwaltung. Da haben wir gesagt, warum bestehen denn so viele Leute aus der Finanzverwaltung diese Prüfung? Und so viele Leute, die nicht aus der Finanzverwaltung kommen, nicht.
Ist das so?
Das ist so. Finanzbeamten bestehen, die Finanzbeamten, also Diplom-Finanzbeamte bestehen zu 80%. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt zwei Faktoren, die dafür entscheidend sind. Das eine Punkt ist natürlich Studium. Das können wir nicht ändern. Ja. Aber was wir ändern können, ist, im Finanzamt siehst du in der praktischen Arbeit unglaublich viel. Mhm. Und jetzt ist es ja so, jetzt stell dir vor, du bist jetzt fertig mit deinem Studium. Du hast einen Bachelor oder Master gemacht und arbeitest in der klassischen Kanzlei. Dann hast du Umsatzdruck, du hast Fristendruck und den ganzen, und das ganze Thema, was du da hinten dran hast. Und weil die Kanzlei hat ja das Ziel, möglichst viel Gewinn zu machen. Ja, logisch, ist ein Wirtschaftsunternehmen. Die Akademie 100 hat aber nicht das Ziel, möglichst viel Gewinn zu machen. Die Akademie 100 hat nur das Ziel, möglichst viele Steuerberater herauszubringen oder Leute zu entwickeln zum Steuerberater. Das heißt, wir haben einen völlig anderen Denkansatz. Die Leute arbeiten teilweise an fiktiven, aber auch teilweise an echten Fällen. Und da kommen wir auch gleich drauf. Die arbeiten damit, um eben möglichst viel zu sehen. Die sehen internationales Steuerrecht, Wegzugsbesteuerung, Differenzbesteuerung, Umsatzsteuerprobleme, Umwandlungen, GmbH-Abschlüsse, Einzelunternehmen, alles. Die sehen so viel und dann sitzen die da in der Steuerberaterprüfung. Klar, wir sind kein Ersatz für Entris, Banners, Haas, Examio und was es alles gibt. Das machen die zusätzlich noch.
Das eigentliche Lernen, so nenne ich es mal, ja. Oder also diese wirkliche Prüfungsvorbereitung.
Wir, also Beispiel, oben machen die machen oben irgendeine Buchhaltung, E-Commerce, mit irgendwelchen OSS-Verfahren, Spezialthemen 3C, Umsatzsteuergesetz. Dann wird unterbrochen, alle hören das Arbeiten auf, oben, und dann wird an die Wand der Fall geschmissen und dann gehen die per Gesetz diesen Fall durch. Mhm. Und wir haben über 30 Praxismodule in der Akademie 100. Was weiß ich, das sind steuerrechtliche Module, wie zum Beispiel Betriebsausspaltung, Umwandlung, Holding und so weiter. Aber wir haben auch nicht steuerliche Themen, wie zum Beispiel Geldanlage, Börsenthemen. Aber auch Honorarcoaching zum Beispiel. Weil Steuerberater sein heißt danach nicht nur, der beste Steuertheoretiker zu sein, sondern Steuerberater sein. Ein Steuerberater muss auch verkaufen können, zum Beispiel seine Leistung an den Mandanten verkaufen. Ein Steuerberater muss aber auch sich selbst organisieren können. Deswegen haben wir auch ganz viele Soft-Skill-Tools bei uns. Das kommt noch mit dazu. Und dann ist es ja so, wir haben ja oben unsere zwei Hauptmentoren, also der Daniel und die Sabrina, machen 100%. Nur Akademie 100, die zwei Steuerberater. Und die zwei Steuerberater betreuen natürlich Mandanten. Also die Mandanten werden von diesen Steuerberatern betreut. Und die Akademie arbeitet an den Mandaten mit.
Okay.
Das heißt, die haben den vollen Einblick in denen ihre Mandate. Und anhand denen ihrer Mandate lernen die das Steuerrecht. Also auf der praktischen Weise, nicht theoretisch. Theoretisch machen wir auch. Wir verknüpfen praktisch ständig in den Fällen. Vor zwei oder drei Jahren kam Differenzbesteuerung in der Steuerberaterprüfung dran. Da lachen unsere Akademie-Teilnehmer sich oben tot, weil die haben alle schon mal einen Differenzbesteuerer in der Praxis gesehen und wissen genau, hey, was passiert denn da eigentlich in der Buchhaltung? Wie sieht denn eine Umwandlung aus vom Einzelunternehmen in eine GmbH? Oh, da muss ich ja das und das und das machen. Oh, da hängt ja noch das und das hinten dran. Und wie gesagt, die sehen da oben halt, wir haben halt die Fälle auch so ausgewählt oben, dass die möglichst viel sehen. Und das ist der Hintergrund des Ganzen. Insofern ist deine Idee oder da, wo du jetzt reingegangen bist, absolut logisch. Und auch wichtig, um den Leuten zu erklären, was machen wir da überhaupt? Und wer sind die Leute, die in der Akademie 100 sind? Ja, du hast ja, das sind alles Leute, die haben alle ein abgeschlossenes Steuerrechtsstudium. Ja. Entweder in der Finanzverwaltung oder außerhalb. Mindestens mal ein Bachelor, manche haben schon den Master oder machen den gerade. Ja. Und dann hast du ja die Berufspraxisphase, die 3 Jahre oder 2 Jahre bis zur Steuerberaterprüfung. Und diese Berufspraxisphase machen die Leute bei uns in der Akademie 100. Das ist eine ganz normale Steuerberatungsgesellschaft. Aber ich sage jetzt mal eine Non-Profit-Steuerberatungsgesellschaft. Wenn da eine schwarze Null rauskommt, alles gut. Die macht ja keinen Umsatz mit Mandanten, sondern Fischer und Reimann unterhält praktisch diese Akademie 100, sage ich jetzt mal. So dass dort die Bedingungen geschaffen werden, unseren eigenen Nachwuchs daraus zu bekommen. Wir haben ja auch ein Interesse dran, weil die Leute haben immer 2 Arbeitsverträge.
Ja.
Ein Arbeitsvertrag läuft bis zur erfolgreichen Steuerberaterprüfung. Das ist der in der Akademie 100. Mhm. Die kriegen praktisch ganz normal ihr Gehalt jeden Monat, weil die Leute sollen finanziell abgesichert sein. Wer finanzielle Sorgen hat, kann nicht lernen.
Er lernt nicht,
das auf ist jeden so. Fall. Und weil dann bist du erstmal mit Geldthemen beschäftigt und nicht mit der Steuerberaterprüfung. Und die Steuerberaterprüfung läuft zu 70% im Gesetz ab und zu 30% im Kopf. Mhm. Und das ist das, wo wir die Leute darauf vorbereiten, auch noch zusätzlich, neben dem ganzen Steuerrechtsthemen. Und danach, wenn der Arbeitsvertrag bei der Akademie endet, haben die natürlich einen Anschlussvertrag in einem von unseren Kanzleien. Ja? Mhm. Und das heißt, sie haben auch die Sicherheit, sie sind Steuerberater und haben sofort einen Steuerberater-Arbeitsvertrag. Da steht auch schon ein Betrag drin, was sie danach verdienen. Das heißt, die Leute haben auch nochmal einen Anreiz, ein Ziel, auch finanzieller Natur, wo sie hinarbeiten können, weil sie wissen, okay, ich habe meine mündliche Steuerberaterprüfung gemacht und zack, ab dem Monat kriege ich auch dann mein neues Steuerberatergehalt. Was natürlich nochmal eine Motivation zusätzlich ist für die Leute. Und bei uns in der Akademie ist es eben so, die Leute haben einen 40-Stunden Arbeitsvertrag. Die stechen auch dort. Mhm. Die Leute sollen bitte keine Überstunden machen, weil die müssen ja auch noch lernen. Das Schöne ist, und was das richtig Coole ist an der Akademie, das ist, viele Dinge sind uns später bewusst geworden, was wir da eigentlich erschaffen haben. Die Leute bereiten sich ja gemeinsam. Du hast ja ein großes Ziel. Es ist ja wie so, wenn du einen Berg besteigst. Und zwischendrin hast du einfach mal keine Motivation mehr. Du hast einfach, ganz ehrlich, das Jahr vor der Steuerberaterprüfung, jeder, der das mitgemacht hat, weiß, das ist ein Scheißjahr. Mhm. Und irgendwann hast du einfach mal keinen Bock mehr. Und dann ziehen, das ist der Moment, wo dich die anderen hochziehen. Wo dich die anderen mitnehmen und sagen, hey, jetzt zieh durch. Wir treffen uns am Freitag zum Klausurenschreiben oder am Sonntag. Die kommt dann teilweise am Wochenende bei uns in die Kanzlei, schreiben gemeinsam Klausuren.
Wo du nicht alleine.
Als Vorbereitung.
Wo du nicht alleine zu hockst in deinem WG-Zimmer und dich irgendwie selbst rausziehen musst und vielleicht noch Kommilitonen hast im besten Fall, sondern du hast eigentlich Leute, die auf dem gleichen Stand sind auch den exakt gleichen Prozess durchlaufen.
Beziehungsweise die Leute sagen, ey, wir haben am Wochenende Bilanzsteuerrecht gehabt. Ich komme da nicht weiter, ich habe es nicht verstanden. Mhm. Und dann erklären eben die Kollegen nochmal, also die andere, die in der Akademie 100 sind, erklären dir das nochmal. Also dieses Jahr gehen bei uns, wenn ich richtig gerechnet, 8 Leute in die Steuerberaterprüfung. Mhm. Das heißt, wir haben hoffentlich Anfang nächstes Jahres 8 neue Steuerberater.
Wegen der 100 alleine schon wichtig. Ja,
sonst müssen wir es ja umbenennen. Akademie 90. Ja, das wollen wir nicht. Und nein, und das ist der ganz entscheidende Punkt, dass die sich da selber unterstützen. Und dann ist es ja so, die sind ja nicht alle bei einem Teilnehmer. Die sind jetzt nicht alle bei Banners oder alle bei Entris oder alle bei Haas oder alle bei Exami und was es noch alles gibt. Sondern die sind ja in unterschiedlichen. Je nachdem, der eine will online lernen, der andere in Präsenz, der andere nur unter der Woche, der andere am Wochenende und so weiter. Und dann ist es so, dass die natürlich sich auch untereinander austauschen. Mhm. Hey, ich habe eine Klausur hier, hey, ich habe da das gelernt, habt ihr das auch im Unterricht gehabt? Und dann kombinieren praktisch alle Lehrgangsanbieter. Kombinieren wir nochmal zusammen und dann ist es natürlich nochmal so ein Thema, wo du natürlich so einen Einblick hast du gar nicht, wenn du dich alleine vorbereitest.
Ja.
Und was noch dazu kommt, jetzt so die ersten 2 sind jetzt schon weg in Freistellung. Mhm. Also das heißt, die haben 4 Monate Voll, die kriegen ihr Gehalt weiter. Mhm. Es sind jetzt 4 Monate. Die haben natürlich ihren Urlaub angespart, Überstunden angespart und so weiter. Die meisten sind ab Juli weg. Und dann sind die 3 Monate tatsächlich in der intensiven Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung. Mhm. Auch teilweise miteinander, teilweise alleine. Und alle kombinieren das so, wie sie es gerne hätten. Und das ist halt, das Konzept ist auch das ist einmalig im Dachraum. Ich kenne keine zweite Kanzlei, die das macht. Natürlich verstehe ich auch, wir machen das, wenn wir nicht 250 Steuerberater haben wollten. Da brauchst du auch keine Akademie. Ja. Wenn ich sage, ich habe 50 Steuerberater und will auf 55 die nächsten 5 Jahre hoch, dann brauchst du
dir die.
Ja. Das ist sowas, so eine Akademie kostet ja Geld.
Ja. Ja, und da würde ich nämlich super gerne nochmal ansetzen, weil was machst du, wenn jetzt jemand die Akademie durchläuft und sagt, ha, war nett, ciao, ich gehe in eine normale Kanzlei?
Dann soll er das tun. Ich will auch kein Geld zurückhaben. Ich will meine Mitarbeiter oder unsere Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, ich will, dass die zu 100% oder 110% von Fischer und Reimer und der Akademie 100 überzeugt sind. Mhm. Und wenn einer nicht überzeugt ist, wenn einer nur bleibt, weil ich sage, ich hätte gern 30.000 Euro Ausbildungskosten oder 100.000 zurück. Wenn deswegen einer bleibt, dann sind meine Opportunitätskosten, die ich als Kanzlei habe, viel höher, wie wenn ich ihn einfach gehen lasse. Und zwar ohne dass er mir 1 Cent bezahlen muss. Mhm. Da muss man auch als Arbeitgeber das nötige Selbstbewusstsein haben und das Selbstvertrauen haben, zu sagen, natürlich für mich gesehen sage ich, wir sind der beste Arbeitgeber für die Akademieteilnehmer, wenn sie fertig sind. Und die erleben ja auch während ihrer Zeit in der Akademie, wie wir bei Fischer und Reimann arbeiten.
Genau, idealerweise passiert ja genau das, absolut, ja.
Und wenn die das doof fänden, wären die ja gar nicht erst in die Akademie gegangen.
Ja.
Und genau das ist es. Wenn einer gehen will, das wird irgendwann auch mal passieren, dann ist es eben so. Dann geht der oder diejenige eben. Dann, okay, dann hat er oder sie, warum soll ich sie bremsen oder ihn?
Ja.
Weil er was anderes tun will. Er will vielleicht die wollen vielleicht ins Ausland gehen, die wollen im Konzern arbeiten, wollen doch eine eigene Kanzlei gründen oder sonst irgendwas. Dann sollen sie es tun.
Ja.
Aber ich bin nicht derjenige, der sie da mit dem Lasso einfängt.
Ja.
Ich will die Leute, die bei uns arbeiten, ich will, dass die 110% mit Leidenschaft dabei sind und das dann auch an die Kollegen weitergeben, weil dann sind wir wieder beim Thema Kanzleikultur und beim Thema Kanzleiklima, weil dann ist es so, dass alle mega gern kommen. Ich will, dass meine Mitarbeiter sonntagsabends, wenn die auf der Couch sitzen und Fernsehen gucken oder draußen auf der Terrasse sitzen, mit der Familie grillen oder mit Freunden, dass die sagen, geil, morgen ist Montag, kann ich wieder in die Kanzlei oder im Homeoffice arbeiten. Wie cool ist das denn? Weil ich freue mich schon wieder auf meine Kollegen. Und das ist der Grundsatz für alles, was danach kommt. Wenn du das als Kanzlei nicht hast, dann ist alles andere nichts wert.
Ja.
Weil es kommt, ich habe es vorhin auch schon gesagt, Geld verdienen kannst du überall. Du kannst in jeder Kanzlei viel Geld verdienen. Aber darauf kommt es doch gar nicht drauf an. Weil wenn du unglücklich bist in deinem Job, dann hast du einen Impact auf dein Privatleben. Weil wenn du unhappy bist in der Kanzlei, in der du arbeitest, oder in der Steuerabteilung, in der du arbeitest, oder in der Finanzverwaltung, in der du arbeitest, dann nimmst du das mit nach Hause. Und dann verlierst du Lebensqualität. Und ganz ehrlich, jetzt mal als Beispiel, ob du als Steuerberater 85 oder 90.000 brutto verdienst, das ändert dein Leben nicht. Aber ob du glücklich oder unglücklich bist, das verändert dein Leben dramatisch. Und das ist der entscheidende Punkt. Du brauchst einen Arbeitgeber, bei dem du happy bist und nach Hause kommst und sagst, cool, ich fühle mich wohl, ich gehe gerne zur Arbeit, ich kann mich dort selbst verwirklichen. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Arbeitstag, ich freue mich auf meine Kollegen, ich freue mich auf das, was ich tue. Und deswegen will ich auch gar keine Leute hier haben, die dieses Gefühl nicht haben. Ja, weil das macht es den anderen kaputt. Und das ist mir immer wichtig, das zu sagen. Das ist die Basis von allem. Weil Geld verdienen tun wir bei uns in der Branche. Ein Glück. Es gibt andere Branchen, wo es nicht so ist, aber wir haben das große Glück, dass bei uns jeder gutes Geld verdienen kann. Und das ist der entscheidende Punkt. Und dann müssen wir wirklich den Fokus drauf haben, dass du happy bist. Und happy sein bedeutet für jeden von unseren Mitarbeitern was anderes. Mhm. Der eine will möglichst viel Freizeit haben und sagt zum Beispiel, ich arbeite nur 30 Stunden in der Woche. Ist doch okay. Es ist sein Lebensentwurf. Ich bin nicht der Papa. Ich bin nicht der Entscheider, wie dein Leben aussieht. Ich helfe dir nur dabei, dich und deine Familie an Rahmenbedingungen zu geben, ein tolles Leben zu führen. Und zum tollen Leben gehört natürlich eine finanzielle Grundausstattung dazu, aber eben auch ein Lebensgefühl und die Leute eine Umgebung zu geben, in der die glücklich sein können. Und das ist unsere Aufgabe als Arbeitgeber in Deutschland. Das muss sich eigentlich jeder Arbeitgeber, und nicht nur eigentlich, das muss sich jeder Arbeitgeber auf die Fahne schreiben. Und dann wird es vielen Leuten auch viel, viel besser gehen.
Es wäre schön, wenn sich das alle, also das ist eigentlich das schönste Schlusswort gewesen, Florian, dass ich mich erinnere, so glaube ich. Das ist perfekt, rund für mich. Und ich glaube, es wäre total schön, wenn viele Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen das so sehen würden, weil ich, das ist natürlich auch viel persönliche Überzeugung, aber ich bin auch der Überzeugung, dass das, was mit der Kultur macht, das hast du gerade angesprochen, und dass du als Unternehmen davon wieder profitierst, weil es gibt nichts Besseres, als wenn dein Arbeitnehmer, deine Arbeitnehmerin am Montag zur Arbeit kommt und Bock drauf hat, Lust drauf hat, weil sie sich verwirklichen kann. Das würde ich absolut unterschreiben. Ja. Wie gesagt, also ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Das ist wirklich, ich suche am Ende, wenn die Folge geschnitten ist, auch immer so ein Social Media Statement. Das fällt mir bei dir auch nicht schwer, Flo. Das ist, glaube ich, da nehmen wir genau den letzten Teil, weil das finde ich total richtig und total absolut, also volle Zustimmung. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken, Florian, für dieses Gespräch. Ich habe viel verstanden, wie du tickst, wie du an die Sache rangehst. Ich habe vor allem verstanden, dass du gar kein Problem mit Steuerfachangestellten hast, sondern dass du einfach sehr viel Spaß auch an deiner Arbeit hast. Und das war für mich wirklich eine tolle Erkenntnis, auch dich nochmal zu verstehen, warum du so arbeitest. Und möchte mich deshalb ganz, ganz herzlich fürs Gespräch bedanken. Vielen, vielen Dank.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, einfach zu erzählen, wie wir denken, wie wir ticken und warum wir so sind, wie wir sind.
Ich glaube, das ist rübergekommen. Und dann sage ich natürlich auch an alle Hörerinnen, alle Hörer da draußen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage an der Stelle mal bis dahin und ciao.
Ciao, ciao.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.